Allein deine Gnade genügt. Das haben wir gerade gesungen. Und es ist eine ganz, ganz entscheidende geistliche Wahrheit. Ich danke dir für den Psalm in der Übertragung von, von Römer 8, was wir vorhin in der Übertragung von Jörg Zink gehört haben, was ja auch etwas davon vermittelt. Diese Liebe Gottes, die einfach Bestand hat, egal was in unserem Leben los ist. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir davon was aufnehmen, davon immer mehr begreifen für dieses Thema, das uns jetzt schon beschäftigt hat und wo ich auch heute weitermachen möchte, das Thema Vergebung und Versöhnung. Die Gnade Gottes, die macht es möglich, dass wir mit Gott versöhnt werden und auch miteinander versöhnt werden. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Und da haben wir vor 2 Wochen uns beim Vater Unser angeschaut, diese Bitte an Gott, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mit der Auslegung von Jesus, dass er sagt, wenn ihr euren Schuldigern vergebt, vergibt euch auch Gott. Wenn ihr euren Schuldigern nicht vergibt, wird euch Gott auch nicht vergeben. Damit haben wir uns vor 2 Wochen beschäftigt. Wen das interessiert, der kann ja über Internet nochmal schauen, dass er die Predigt nachhören kann. Das ist dieses, wenn ich etwas einem anderen antue, dass er mir dann vergeben kann. Also wo jemand an mir schuldig wird, dass ich dann sagen kann, ich vergebe demjenigen. Darum ging es vor 2 Wochen. Es geht aber auch andersrum, dass ich schuldig werde an einem anderen. Und das ist das, worum es heute in der Predigt gehen soll. Ich habe es mal überschrieben, wir sind ja noch im Reformationsjahr, Reformation 2017 und die Reformation, die letztlich in uns stattfinden soll. Wie soll es sein, wenn jemand etwas gegen mich hat, weil ich vielleicht an ihm schuldig geworden bin oder vielleicht auch gar nicht schuldig geworden bin, aber er hat was gegen mich. Wie sollen wir damit umgehen? Ich lese uns den Predigttext. Er steht im Matthäusevangelium in der Bergpredigt, 5. Kapitel ab Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Es werden 2 Szenen von Jesus dargestellt, in dem, was er sagt. Die erste Szene, die er entwirft vor unseren Augen, in Vers 23 und 24, da geht es um ein Opfer zum Tempel bringen. Das ist mit Gabe gemeint. Also jemand möchte, vielleicht weil er Gott Dank sagen will damals, wollte er ein Opfer darbringen oder er hat gespürt, da steht etwas zwischen Gott und mir und wollte zum Zeichen der Buße, der Umkehr ein Opfer darbringen oder er hat Gott etwas versprechen wollen, ein Gelübdeopfer, dass er das macht. Das waren so Möglichkeiten damals, was die Leute motiviert hat, die an Gott geglaubt haben, im Tempel Opfer zu bringen. Und jetzt ist die Szene so, jemand möchte sich Gott nähern, möchte ihm ein Opfer darbringen, möchte seine Verbindung zu Gott leben, indem er Opfer bringt, möchte die Verbindung zu Gott stärken oder auch wiederherstellen. Und dann, wo er im Grunde kurz davor ist, dass es jetzt passiert, was er eigentlich vorhatte, in der Beziehung zu Gott, fällt ihm ein, oh, da hat ja jemand was gegen mich. Und hier im Predigttext ist es formuliert, ein Bruder, aber es kann auch eine Schwester sein. Das ist so der Ausdruck für Glaubensgeschwister im Neuen Testament. Aber im Grunde betrifft es alle Menschen. Fällt einem etwas ein, wenn man sich gerade Gott nähern möchte, oh, da gibt es jemand, der hat was gegen mich. Der ist irgendwie belastet durch mich. Und da ist dann die Frage, Vielleicht ist der tatsächlich, bin ich wirklich schuldig geworden an jemandem durch eine Unachtsamkeit oder Rücksichtslosigkeit. Vielleicht war ich auch nur Auslöser für ein Problem, das der andere hat, durch ein Missverständnis. Es war gar nicht bös gemeint. Er hat es ganz anders gehört, als ich es gesagt habe. Also ohne Absicht berühre ich Wunden eines anderen und er hat dann eine Beschwerde mir gegenüber. Er hat etwas gegen mich. Sei es eben schuldhaft, dass ich wirklich was Schlimmes getan habe, oder sei es einfach nur, ich sag mal, zufällig durch irgendwelche Sachen, die halt dumm gelaufen sind. Und es ist völlig egal, was der andere für eine Beschwerde mir gegenüber hat. Wenn ich weiß, der andere hat eine Beschwerde mir gegenüber, der hat einen Vorwurf in seinem Herzen, der hat mich im Grunde als Gegner vor Augen, als einen Feind, als jemand, der es ihm unangenehm gemacht hat. Und so etwas kommt mir, wenn ich auf dem Weg zu Gott bin. Dann sagt uns Jesus hier in diesem Text, soll ich das Vorhaben, das ich gerade hatte, zurückstellen? Und soll ich in die Klärung gehen mit demjenigen, der etwas gegen mich hat? Soll ich mich mit demjenigen versöhnen? Und ich finde es interessant, dass ja hier deutlich wird in dem Text, Gott ist das zwischenmenschliche Miteinander an der Stelle viel wichtiger als unsere Beziehung zu ihm. Sagt er, hier, lass mal die Beziehung zu mir und klär erstmal das mit deinem Bruder. Und dann freue ich mich, wenn du zurückkommst und ihr habt es geklärt. Dann jubeln die Engel im Himmel und auf der Erde. Wenn wir das jetzt anwenden, so auf unser gemeindliches Miteinander oder unser persönliches Miteinander, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und unseren Glauben leben wollen und dann will ich vielleicht Bibel lesen oder beten oder zum Gottesdienst gehen oder mich für Jesus einsetzen und dann kommt mir plötzlich, oh, da hat ja einer was gegen mich. Ihr wisst durch das, was Jesus uns in dem Text sagt, was dann eigentlich dran wäre. Erstmal in die Klärung gehen, in die Reinigung gehen. Die Dinge, die ungeklärt sind, wirklich lösen. Versöhnung ist Gott unglaublich wichtig. Er hat Jesus seinen Sohn gegeben, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und er möchte, dass das Kreise zieht und dass wir auch versöhnt untereinander leben können. Und dass wir nicht irgendwie unsere geistlichen Dinge machen, unsere Aktivitäten vielleicht auch für Gott, aber übersehen, dass da ja Menschen durch uns belastet sind. Schuldhaft oder aus Versehen. Aber das spielt keine Rolle. Da ist eine Belastung, da ist eine Störung in der Beziehung. Und Gott möchte, dass diese Störung in der Beziehung aufgelöst wird, überwunden wird und dass wieder Freude am anderen eintreten kann. Gott möchte geklärte Verhältnisse in dieser Welt. Im Miteinander mit Gott und im Miteinander als Menschen. Und Gott hat kein Interesse daran, dass wir etwas für ihn machen, wenn wir nicht zur Klärung bereit sind. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir es dann geklärt haben. Es gibt noch eine zweite Szene in diesem Bibeltext. Das beginnt dann ab Vers 25. Das ist eine andere Vorstellung, die da auftaucht, das erweckt den Eindruck, zwei Leute haben Stress miteinander, Gegner, und die sind miteinander unterwegs zu einem Ziel hin. Und viele Bibelübersetzer übersetzen das an der Stelle auch, wenn man mit seinem Gegner auf dem Weg zum Gericht ist, um dann das zu klären. Und dann wird eben wird sich zeigen, was da an Schuld ist. Und lieber sich schon vorher mit dem Gegner versöhnen, damit dann nicht der Richter das Gerichtsurteil sprechen muss. Und es ist besser, man ist mit seinem Gegner vorher schon übereingekommen. Ich kann dem aber viel abgewinnen, dass es Ausleger gibt, die sagen, nee, darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, dass man mit seinem Gegner auf dem Weg ist zu einem irdischen Gericht, sondern worum es hier geht in diesem Text, ist, dass wir miteinander unterwegs sind in diesem Leben. Und Gerhard König hat es vorhin ja auch gesagt, wir wissen nicht, wann unser Leben hier endet. Und genau diese Sichtweise atmet für mich das Wort von Jesus. Unser Leben kann schneller zu Ende sein als gedacht. Und wenn unser Leben zu Ende ist, dann ist keine Klärung mehr möglich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Klärungen, die nötig sind, nicht vor uns herschieben, sondern dass wir unserem Gegner entgegenkommen. Und das ist ja das, was Jesus hier sagt. Also, wenn ich weiß, es hat jemand etwas gegen mich, und wenn ich dann einfach so weitermache wie bisher und nicht mich um die Klärung bemühe, ich spitze das jetzt mal zu, dann handle ich lieblos meinem Mitmenschen gegenüber. Denn er ist belastet durch das, was er mit mir erlebt hat. Ob es schuldhaft war oder aus Versehen. Aber er ist durch das, was zwischen uns beiden stattgefunden hat, belastet. Und Gott möchte, Jesus möchte, dass er davon frei werden kann. Das kann er aber auch nur, wenn ihm jemand entgegenkommt. Und die Kluft, die sich aufgetan hat, dann auch zu überbrücken bereit ist. Wenn ich weiß, dass jemand etwas gegen mich hat und ich mache einfach mit meinem Programm weiter wie bisher, dann zeigt es etwas über mein Herz. Das zeigt nämlich dann, dass mein Herz noch ziemlich hart ist, dass ich noch ziemlich in mir selber gefangen bin, mit mir selbst beschäftigt bin und nicht den anderen sehen kann mit seiner Not, in die er hineingekommen ist, durch mein Verhalten, wie gesagt, sei es schuldhaft oder unbeabsichtigt. Wenn wir in die Klärung gehen mit demjenigen, der etwas gegen uns hat, der einen Vorwurf gegen uns hat, eine Beschwerde gegen uns hat, wenn wir da in die Klärung gehen, dann geben wir dem, der belastet ist, die Chance, von seiner Last befreit zu werden. Das heißt nicht, dass es klappt, wenn ich meinem Gegner entgegengehe, der etwas gegen mich hat, ist das Ergebnis offen, was draus werden wird. Das muss ich auch wissen. Auch Gott gewährt uns die Freiheit, dass das Ergebnis offen ist. Es wird nicht automatisch eine Versöhnung passieren können, wenn ich meinem Gegner entgegengehe. Aber es ist wichtig, dass ich es versuche. Wenn ich es versucht habe, dann kann ich sagen, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass eine Versöhnung geschehen kann. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt und Gottes Geist mich wieder anstupst, dann kann ich es auch ein zweites Mal versuchen. Und vielleicht klappt es ja dann. Und vielleicht klappt es auch nach 10 Jahren noch nicht. Aber vielleicht nach 20 Jahren. Vielleicht auch erst kurz vorm Lebensende. Vielleicht hat es auch nicht geklappt, wir wissen es nicht. Das müssen wir dann wirklich in Gottes Hand legen. Aber Gott wünscht es sich, dass wir versöhnt sind miteinander. Und dass wir unseren Gegnern auf dem Weg des Lebens entgegenkommen können, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Es wäre schön, wenn wir so weit sind, dass wir um des anderen Willen, wo wir wissen, der hat eine Last mit uns, wenn wir um des anderen Willen ihm entgegengehen könnten. Das wäre wirklich so vom Herzen Gottes her, das, ja, was er sich wünscht. Aber eine Vorstufe kann sein, dass man auch aus eigenem Interesse dem Gegner entgegenkommt. Denn das ist das, was hier in dem zweiten Teil des Predigttextes deutlich wird. Wenn der andere eine berechtigte Anklage hat, also wenn sein Vorwurf an mich zu Recht ist, nicht aufgrund eines Missverständnisses, sondern wenn ich wirklich schuldig geworden bin an ihm und ich komme ihm nicht entgegen, dann sagt Jesus klipp und klar, werde ich den Preis persönlich dafür bezahlen müssen. Bis auf den letzten Heller und Pfennig. Das heißt, da bleibt etwas ungeklärt, wo ich selber dann der Leidtragende sein werde. Also schon aus Eigeninteresse ist es gut, mit demjenigen, der mich beschuldigt über irgendeine Sache, mit dem ins Gespräch zu kommen, um zu erkennen, für mich selber, ist das ein berechtigter Vorwurf, den er hat, wo ich auch dann Verantwortung für übernehmen muss? Oder ist es eine Sache, wo ich sagen kann, ich prüfe es, aber ich stelle fest, die Verantwortung dafür liegt tatsächlich bei ihm selbst und nicht bei mir oder bei anderen. Wie ist das jetzt mit dem rettenden Glauben an Jesus Christus? Wir feiern das Abendmahl und dann erfahren wir von Jesus sowas, wenn wir mit unseren Gegnern uns nicht aussöhnen, dann müssen wir den Preis dafür bezahlen, bis auf den letzten Heller und Pfennig. Ich glaube, es ist wichtig, dass der rettende Glaube an Jesus Christus, der uns geschenkt ist und den wir im Abendmahl bezeugen, dass wir verstehen, der befreit uns nicht vom Gericht, das ist Gericht, das wir praktisch außen vor sind, sondern der Glaube an Jesus befreit uns zum Gericht. Denn eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Und dann ist die Frage, können wir Gott glauben, dass er uns liebt? Wenn wir erschrecken über Dinge, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben in unserem eigenen Leben, was wir angerichtet haben, wo wir vielleicht nicht die Impulse bekommen haben, da hat jemand was gegen mich, sondern ich gehe vielleicht fröhlich durchs Leben, weil ich einen schönen dicken Panzer um mich herum aufgebaut habe und meine, ich mache alles richtig. Und irgendwann kommt die Stunde der Wahrheit und ich sehe, was ich mit meinem Panzer, den ich um mich herum aufgebaut habe, alles platt gemacht habe. Und dann kann es sein, dass ich mir selber das nicht vergeben kann, weil ich plötzlich begreife, was ich selber angerichtet habe bei anderen. Und dann ist es so wichtig zu wissen, Jesus hat sein Leben gegeben für alle unsere Schuld und Sünde. Und dass wir es ihm glauben können, wenn wir darüber zerknirscht sind, was unser Leben alles ausgelöst hat. Wenn wir an Jesus glauben, dass er für uns das Gericht Gottes auf sich genommen hat, dann brauchen wir die Wahrheit über unserem Leben nicht mehr fürchten, sondern können wir uns der Wahrheit über unserem Leben stellen. Und wenn uns die Gnade Gottes trägt, allein deine Gnade genügt, dann sind wir gehalten, egal was auch immer offenbar wird mit unserem Leben. Dann kann nämlich die Wahrheit uns frei machen. Und nur die Wahrheit wird uns frei machen. Und dazu ist die Gnade Gottes da. Jesus ist an unserer Seite und er möchte, ich stelle mir das so vor, an unserer Seite durch das Gericht durchgehen. Er ist ja schon durchgegangen. Er möchte an unserer Seite sein, damit wir es lernen können, uns der Wahrheit zu stellen, damit sie uns und auch andere frei machen kann. Ich möchte jetzt zum Ende der Predigt noch ein sehr persönliches Beispiel euch mitgeben. Das ist mir nämlich selber so passiert. Ich stelle fest, da hat jemand was gegen mich. Und er hat den Eindruck gewonnen, ich agiere gegen ihn. Hintenrum, nicht offen, sondern ich intrigiere im Grunde genommen gegen denjenigen. Und dann hatte ich das Problem, ich wollte es klären, weil wir zusammen arbeiten mussten. Also es war dann nicht so nicht die bessere Motivation, um des anderen Willen wollte ich das noch nicht klären damals, aber ich wollte es klären, weil ich wusste, wir müssen zusammen arbeiten, wir können nicht sachbezogen arbeiten, wenn das zwischen uns steht. Ich wusste, ich mache da nicht Intrigen gegen denjenigen, aber er hat es so empfunden, also muss man das klären, ist ganz, ganz wichtig. Und dann hatte ich das Problem, ich habe festgestellt, es ist ganz schwer mit demjenigen zu reden. Weil er ist ja auch hineinverwoben gewesen in das Ganze, wo ich meine Mühe hatte. Und er war nicht offen dafür. Und ich war komplett hilflos, weil wie soll man mit jemandem, der seine festgelegte Meinung hat, wie soll man da ins Gespräch kommen? Gott hat dann die Gnade geschenkt, dass mir jemand einen super guten Tipp gegeben hat. Und den möchte ich jetzt mit euch teilen. Er hat mir den Tipp gegeben, Tobias, führ zwei Gespräche mit demjenigen. Macht es von vornherein fest, zwei Gespräche und bei dem ersten Gespräch hörst du nur zu. Du hörst nur zu. Du versuchst zu verstehen, was der andere für einen Vorwurf dir gegenüber hat. Das hat mich davor geschützt, mich selber irgendwie erklären zu müssen, rechtfertigen zu müssen. Es gab eine ganz klare Aufgabenstellung für das erste Gespräch. Einfach nur zuhören. Nur verstehen, nicht irgendwie darauf reagieren, was ich da zu hören bekomme. Und das zweite Gespräch in einem zeitlichen Abstand dazu, was mir die Chance gibt, mich zu sammeln, mich zu sortieren, dann nochmal führen, wo ich dann zu dem, was ich alles so aufgenommen habe, Stellung beziehen kann, mich dazu verhalten kann. Damit es eben nicht nur so ist, der eine kotzt sich halt eben aus, ja, und dann ist er den ganzen Mist los und ich hocke dann mit dem ganzen Mist da und muss dann gucken, wie ich damit weiterkomme. Also, die Idee waren zwei Gespräche. Ich habe das erste Gespräch gehabt und es war so was von schwierig. Was ich da alles aus der Tiefe der Seele an Vorwürfen mir anhören musste, weil ich geschützt war, weil ich versucht habe zuzuhören und zu verstehen und mich wirklich versucht habe, in den anderen reinzudenken, habe ich das während des Gesprächs gar nicht so schrecklich erlebt. Aber ich radel dann nach Hause und während ich radel, überfällt mich so eine Woge, ja, des Ärgers, der Entrüstung, der Wut, was ich mir da alles anhören musste. Da waren Unterstellungen dabei, da waren schräge Gedanken dabei. Es war, ich sage es jetzt mal wirklich, wie ich es empfunden habe, zum Kotzen. Ich musste mich dann erstmal auskotzen. Ich bin aber froh, dass ich durch diese Gesprächsstruktur, zwei Gespräche, ja, dass wir bewahrt davon wurden, dass wenn er sich bei mir auskotzt, ich zurückkotze. Um es wirklich in diesen üblen Worten zu sagen. Weil genau das passiert ja, wenn verschiedene Sichtweisen oft aufeinanderprallen und das noch mit Verletzungen irgendwie verbunden ist. Ich war so dankbar, dass ich dann wirklich Zeit hatte. Es waren mehrere Wochen, das war glaube ich über einen Monat, wo ich im Gespräch mit Jesus, im Gespräch mit meiner Frau, im Hören auf auch andere und Impulse, bis ich mich so weit sortiert hatte, dass ich klar gesehen habe in der ganzen Geschichte. Und dann hatte ich irgendwann meine Klarheit und habe gesehen, ja, ich habe Dinge falsch gemacht in der Kommunikation, im Umgang mit demjenigen. Ich habe irgendwann wirklich meinen Anteil an der ganzen Misere erkannt. Und wo ich nachvollziehen konnte, warum er tatsächlich der Meinung war, ich agiere gegen ihn. Obwohl ich es nicht wollte, das war pure Hilflosigkeit bei mir. Und da habe ich was erkannt, wo ich Verantwortung für übernehmen konnte und dem anderen entgegengehen konnte. Und dann hatten wir das zweite Gespräch und jetzt ratet mal, wie lange wir gesprochen haben, um die Kuh vom Eis zu kriegen. Das erste Gespräch hat 3 Stunden gedauert und war sehr anstrengend. Und das zweite Gespräch war innerhalb einer Viertelstunde erledigt. Wir hatten Frieden miteinander, wir konnten weiter miteinander arbeiten. Er war in seiner Persönlichkeit nicht verändert. Ich konnte ihm nicht zeigen, wo seine Anteile sind an der ganzen Misere. Die Offenheit war nicht da. Das hätte ich mir noch gewünscht. Damit musste ich leben, dass das nicht so war. Aber ich konnte damit leben, weil ich dankbar sein konnte für das, was wir wieder neu an Beziehung erreicht haben. Dass die Last, die ich ihm geworden bin, dass er davon frei werden konnte. Und wir konnten dann, wir haben noch 2 Stunden miteinander gesprochen, aber das war eine ganz andere Atmosphäre, weil das, was an Belastung da war, aufgelöst war, weg war und wir wieder einander gut begegnen konnten. Ja, ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt kommen. Ich denke, die Frage wird wahrscheinlich entstanden sein im Lauf der Predigt bei dir. Hat jemand was gegen mich? Und da ist ja dieses Bild, man geht zum Altar, jetzt haben wir heute ausgerechnet Abendmahl bei dieser Predigt. Wie sieht es jetzt aus? Soll ich jetzt nicht erst in die Klärung gehen, bevor ich Abendmahl nehme? Ich kann das gut nachvollziehen, wenn vielleicht bei dem einen oder anderen diese Frage jetzt während der Predigt aufgetaucht ist. Ich muss sagen, wenn diese Frage sich so stellt und ich nehme den Bibeltext ernst, dann heißt es, jo, dann nimm nicht das Abendmahl, sondern kläre es erst mit dem Gegner und dann nimm wieder Abendmahl. Und ich habe hohen Respekt, wenn jemand das macht, wenn er sagt, okay, durch das, was da zwischen mir und einem anderen steht, ist auch letztlich Gott im Moment nicht daran interessiert, dass ich zu ihm komme, sondern dass ich zu dem anderen gehe, wo was zu klären ist. Wenn du das für dich so spürst, dann will ich dir Mut machen, mach es so. Mach es so und nimm das Abendmahl heute nicht entgegen, sondern kläre erstmal die Sache. Bemühe dich zumindest drum. Wenn du es versucht hast, es hat nicht geklappt, ist wieder eine andere Sache. Mir kam aber noch was anderes. Wir haben es vorhin gesungen, allein deine Gnade genügt. Und es ist vielleicht auch genau das andere wichtig, dass du, obwohl du denkst, eigentlich kann ich das Abendmahl heute nicht empfangen. weil da noch etwas zwischen mir und einem anderen steht. Und dann mit der Gnade Gottes ernst zu machen, nämlich erstmal für dich, nach dem Motto, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und zu sagen, Jesus, ich brauche es, dass du mich stärkst, damit ich wirklich mit dir an meiner Seite, mit dir in mir, wenn wir ja Brot und Traubensaft in uns aufnehmen, symbolisiert es ja, wir nehmen Jesus in uns auf, dass wir sagen, Jesus, bitte rüste mich zu, bitte mach mich stark, dass ich in die Klärung hineingehen kann, dass ich den Mut finde, wirklich mich, ja, also meinem Gegner entgegenzugehen, dass das nicht so stehen bleibt. Es gibt diese beiden Möglichkeiten aus meiner Sicht. Und ich möchte niemandem vorschreiben, wie er das jetzt machen soll. Und ich finde es so wunderbar, dass wir jetzt noch eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung haben vom Abendmahl. Und es ist oft so, das habe ich schon auch etliche Male selber erlebt, dass in der Anbetungszeit der Heilige Geist mir irgendwas deutlich macht, was manchmal gar nichts auch mit Gottes zu tun hat, aber vielleicht auch jetzt heute eine Sache, die mit der Predigt zu tun hat. Dass du selber jetzt in der Zeit des Lobs und der Anbetung, wenn wir uns bewusst ja, auf Gott zubewegen, dass er dir zeigen kann, was heute für diesen Gottesdienst dran ist. Gott ist hier mit seinem Geist, er möchte uns segnen. Er hat gute Gedanken über uns, damit die Versöhnung bei uns allen ankommen kann. Amen.